Ja, ich bin überrascht, dass schon so viele Leute da sind, weil ja die Umstellung ist. Also früher sind dann auch so ein bisschen ein Drittel vom Gottesdienstbesucher sind so ein bisschen gekommen, wie man das eben gesprochen hat. So. Und nachher als zweites ein bisschen gedacht, ja, das ist noch gut so. Also wer ist noch ein bisschen müde, weil er eine Stunde weniger hatte? Super, das ist mega cool. Also wenn ihr die Augen zumacht und schlaft, ich habe kein Problem damit. Das ist wirklich gut. Weil, so habe ich es eben heute Morgen so richtig deutlich gehört, man kann auch in Gottes Gegenwart schlafen und er segnet uns. So. Ich werde das jetzt heute mal ausnahmsweise nicht als eine langweilige Predigt. Genau. Wir sind in der Predigtreihe von der Gleichnis. Und ich finde einfach Gleichnis mega, mega spannend. Ich liebe es, habe mich gefreut auf die Reihe, obwohl ich ein bisschen knarzt habe, muss ich ehrlicherweise sagen, bei der. Weil die Gleichnisse haben so an sich und auch da, wo wir heute behandeln, dass sie gar nicht so einfach sind. So. In der Regel ist es so, dass Jesus mit Gleichnis die Jünger, die er gelehrt hat, respektive auch bis heute uns, in besonderem Mass herausfordert. In der Regel sind Gleichnisse nicht so, dass man sagt, jawohl, genau, habe ich auch so gedacht und bin ich voll einverstanden. Sondern, ich muss sagen, es ist eigentlich gar nicht so einfach und easy. Und heute das Gleichnis geht um die Frage. Ich sage es jetzt einmal so, aber eigentlich stimmt das nicht. Ist Gott gütig oder ist er gerecht und heilig? Was ist er? Ich weiss, die guten Theologen sagen beides und so. Aber da ist eine Spannung. Und ich will dir noch ein bisschen zum Ausdruck bringen, eine kleine Geschichte, die wahrscheinlich die einen schon kennen für uns, weil ich liebe sie. Das ist wahrscheinlich schon mal erzählt, vor 10, 20 Jahren. Anyway. Und zwar war mein Freund mit seinen kleinen Kindern am Morgentisch. Und es war allen klar, das eine Kind, das älteste, die hat einen riesen Bock gemacht. Die hat wirklich einfach etwas gemacht, das nicht in Ordnung ist. Und es war ja allen klar. Und es war eine riesen Stille an dem Morgentisch. Und mein Freund, der Vater, sitzt am Tisch, schaut alle an und sagt, was machen wir jetzt mit dir? Das war die Töchter. Die Töchter, ich sage jetzt extra den Namen nicht, wie handelt jetzt da ein guter Vater? Und dann streckt eins zu dem Kind auf und sagt, also ich wäre barmherzig. Also ich wäre barmherzig. Und alle haben gelacht und der Vater hat nachher gesagt, oder mein Freund hat nachher gesagt, hast du nicht mehr können schimpfen. Dann haben einfach alle gelacht und es war so lustig und so weiter. Und genau da trifft das Herz von unserem Gleichnis heute. Ist Gott denn jetzt einfach beliebig gütig? Oder ist er gleich auch noch gerecht? Und was heisst denn das? Um da geht's heute. Ich erzähle ein bisschen die Geschichte und danach den Schluss dann noch lesen. Das ist ein längeres Gleichnis. Es ist ja so, und spannend ist, gerade, dass das Gleichnis, das Doro hat, am letzten Sonntag, wo es darum gegangen ist, dass ein Kamel recht schwer hat, durch ein Nadelöhr zu gehen, ist eigentlich unmöglich und so. Und genau an dem Gleichnis, wo ja den Doro so gut herausgestellt hat, dass es eigentlich um Prioritäten geht, um etwas anderes geht, wo ist das Herz und so weiter. Nach dem Gleichnis haben die Jünger zu Jesus gesagt, zum einen, ja, wer kann denn in den Himmel kommen und so weiter und so. Und dann hat aber noch der Petrus zu Jesus gesagt, du und, gell, wir haben alles verloren. Wir sind nicht wie der reiche Jüngling, so ist das Gleichnis gewesen, wo, der Mut nicht gehabt, alles zu verkaufen, sondern hat müssen gehen. Und nachher ist eben dann auch gekommen, ein Reicher hat schwerer, wenn ein Kamel durch eine Nadel zu gehen, so. Wir haben ja alles verloren. Und dann sagt Jesus, jawohl, und ihr werdet hundertfältig belohnt werden. Jetzt schon in dieser Zeit und auch dann einmal in der Ewigkeit. Ihr werdet belohnt werden. Und gerade nachdem kommt das Gleichnis. Und dann sagt Jesus, es ist wie im Reich Gottes. Oder im Reich Gottes ist es nämlich so. Und dann sagt er, es hat einen Weingutbesitzer, hat, wie es so dort mal üblich war, auf dem Marktplatz Arbeiter gesucht. Am Morgen früh. Und er hat ein paar gefunden, hat sie angestellt zu einem Tageslohn. Wie es dort mal üblich war, ich vermute auch grosszügig, so wie die Zahl heisst, sehr grosszügig Tageslohn gegeben. Dann nachher hat er zu wenig Glück gehabt, ist am 9. Uhr nochmal auf den Marktplatz gegangen, hat nochmal Leute angestellt und hat ihnen dann aber schon gesagt, ich werde euch so vergüten, dass es recht ist. Am 12. Uhr ist er wieder gegangen, hat wieder Arbeiter rekrutiert und hat ihnen wieder gesagt, hey, arbeite in meinem Weinberg und ich werde euch den Lohn geben, wo es recht ist. Und dann zur Abend am 5 Uhr, vermutlich noch eine Stunde oder zwei, hat er wieder nochmal Leute gefunden, hat sie gefragt, wieso arbeitet ihr nicht? Wieso stehen ihr da rum? Sie sagen dann so interessanterweise, uns hat niemand wählen. Und er sagt, geht in meinen Weinberg, ich werde euch entlöhnen. Und nachher kommt er dann, am Schluss dann, am 4 Abend, sagt er in seinem Verwalter, Finanzverwalter, also gut, rufe alle zusammen, ich gebe ihnen den Lohn, und dann fängt er bei den Letzten an, die noch am Schluss noch so ein bisschen gearbeitet haben, sage ich jetzt, und gibt ihnen einen ganzen Tageslohn. Und er gibt denen, die am 3 gekommen sind, den ganzen Tageslohn. Am 12 den ganzen Tageslohn. Die am 9 gekommen sind, den ganzen Tageslohn. Und dann kommen die allerersten, die morgen früh schon gearbeitet haben, und dann steht explizit geschrieben, und sie haben gedacht und damit gerechnet, dass er uns wird, mehr geben. Ich lese da gerade ein paar Stellen. Da bist, genau. Zuerst kamen also diejenigen, die gegen 5 angestellt waren. Jeder von ihnen erhielt den vollen Tageslohn. Dann traten die vor, die schon früher bei der Arbeit begonnen hatten. Sie meinten, sie würden nun mehr bekommen, aber sie erhielten alle nur den vereinbarten Lohn. Da beschwerten sie sich. Wir können auch übersetzen, sie murrten oder ärgerten sich. Beim Grundbesitzer, die Leute, die du zuletzt eingestellt hast, haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast ihnen dasselbe gegeben wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Und dann sagt der Grundbesitzer, mein Freund, entgegnete er einem von ihnen, ich tue dir kein Unrecht, haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt. Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal auch dem Letzten genauso viel geben wie dir. Darf ich mit meinem Besitz denn nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Ebenso wird es einmal bei Gott sein, dann werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten und die Letzten, und die Ersten, die Letzten. Genau. Also, es ist eine ernsthafte Frage da drin, wie man jetzt das ein bisschen anschaut. Also, das Gleichnis ist so klar gewesen für alle Zuhörer. Der Grundbesitzer ist Gott. Die Arbeiter sind die Juden, die Jünger und heute könnte man sagen, alle Gläubigen. Und der Lohn ist auch so klar, alle haben den gleichen. Und jetzt, wenn wir jetzt die Geschichte anschauen, die da Jesus sagt und so, dann muss man sagen, da kommt irgendwo ein Problem über mit Gott, aus meiner Sicht. Also irgendwo merkt man, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, da stimmt irgendetwas nicht. Ich weiss noch gut, wo ich studiert habe, wir Theologiestudenten, das war, glaube ich, fast das einzige Gleichnis gewesen, wo wir ein bisschen gestritten haben und wo wir irgendwann den Professor gefragt haben, jetzt uns das Teil erklären. Es ist einfach nicht gerecht, oder? Und ich will es gerade schon von vornherein sagen, das hat natürlich, also das ist ja so, Jesus hat das Gleichnis bewusst gesagt und gezielt gesagt. Und er hat so gemeint, wie er es gesagt hat, aber er hat etwas ganz anderes wollen sagen, wie das, was wir hören. Es geht Jesus in dem Gleichnis, aus meiner Sicht, ich sage es gerade schon voraus, geht es ihm zum einen darum, dass Gott anders denkt und regiert, als wir es uns in der Regel vorstellen. So ist es mal der Juden so gegangen, so ist es auch uns gegangen. Gott ist in der Regel anders, als wir denken. Es passt sehr oft nicht in unser logisches Denken und erst recht nicht. Es geht ihm nicht darum, mit dem die Arbeiterrevolution zu begründen. Alle kommen gleich viel Geld über, egal ob jemand arbeitet oder nicht und so. Es geht ihm überhaupt nicht an, sondern es geht ihm darum, zum zeigen, wie Gott wirklich ist. Das andere ist, dass Jesus, möchte mit dem sagen, im Reich Gottes herrscht eine andere Kultur als bei unserem Denken, sage ich jetzt einmal, bei unserem Denken. Und das dritte ist, und das ist eigentlich dann der Schluss, wenn denn Jesus das sagt, an dem Satz habe ich viel umstudiert, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein. Ich glaube, dass er den Jüngern deutlich gesagt hat, es ist eigentlich logisch, dass ihr eine andere Kultur lebt. Zum Ersten, also mal so für mich überschrieben, Gott ist gut Und er ist auf jeden Fall besser, als dass du denkst. Also einfach mal so ein bisschen provokativ, so da eingeschrieben. Mit dem Vers aus diesem Text: Als die erst um 5 Uhr eingestellt worden waren, bezahlt wurden, erhielten sie alle einen vollen Tageslohn. Ich weiss noch, ich hatte einen Freund gehabt, der hatte eine Firma gehabt, der hatte einen Haufen Auto gehabt und so, und ich habe jahrelang mit meiner Frau, also meiner Frau geholfen, Teenagerclub und Jugendgruppe machen, und wir haben immer den Bus, den grossen Bus von seinem Altersheim können auslehnen. Das waren 16 Plätze, ein riesen Bus. Wir haben den immer können brauchen. Und dann habe ich mal von jemandem gehört, auch von unserer Kirche, der gesagt hat, ich habe um den Bus gefragt, aber ich habe ihn nicht bekommen. Und das ohne Begründung. Und dann habe ich am anderen Tag, ein paar Tage später, irgendwo, wenn ich traf, habe ich den Unternehmer gefragt, wieso komme ich den Bus über und der andere nicht? Weil ich habe nachher erfahren, der Bus ist tatsächlich der Gas gestanden und nicht gebraucht worden. Und er sagt dann zu mir, ja, weisst, da ist jetzt eben Gnade. Du kommst ihn über, andere nicht. Und ich habe dann gedacht, Jesus, willst du mich etwas lehren? Nein. Ich glaube es nicht. So ist Gott nicht. Nein. Er tut nicht willkürlich. Beim einen macht er was Gutes und beim anderen nicht. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir das Denken nicht ab und zu. Es gibt so Leute, die sind so gesegnet. Ich meine jetzt da nicht despektierlich. Die sehen Engel und ich nicht. Die erleben heilig und ich nicht. Denen geht es immer gut und mir nicht. Die werden alt und ich scheinbar nicht. Das kann mir nicht so sagen. Aber auf jeden Fall, haben wir das Denken nicht ab und zu so. Und auch da drin wieder, will ich sagen, und ich habe in diesen 3 Perlen gesagt, ist Gott heilig oder ist er gütig? Ist Gott gerecht oder barmherzig? Und das dritte ist noch, ist er Richter oder Retter? Und bevor wir schnell sagen, beides, ist doch so, dass vielmal Gerechtigkeit und Barmherzigkeit nicht zusammengehen, aus unserem Denken. Also entweder gibt es jetzt eine gerechte Strafe bei dem Mädchen da, in meiner Anfangsgeschichte, oder man ist jetzt halt einfach barmherzig. Gut darüber hinweg schauen. Vielleicht ist die einzige Gerechtigkeit, dass alle anderen auch mal einen Mist dürfen machen, oder? Und dann sage ich auch nichts. So, jetzt auch keine Strafe oder so. Ist Gott, was ist denn Gott wirklich? Und es ist tatsächlich so, als guter Theologe bin auch ich zum Schluss gekommen, er ist tatsächlich beides. Aber auf eine andere Art, wie da wir in der Regel denken. Er ist tatsächlich beides, weil er ist zu 100% gerecht. Es gibt bei ihm nicht schwarz-weiß, es gibt bei ihm auch nicht grau. Aber weil sein Kern zu 100% auch gütig ist, hat er einen Weg, immer einen Weg zum Barmherzigkeitsleben, Ungerechtigkeit. Und da ist natürlich jetzt der rote Teppich für Karfreitag und Ostern. Er hat den Weg gemacht, seine absolute Gerechtigkeit, irgendjemand mal leiden für unsere Strafe. Es geht nicht, sonst ist es nicht gerecht. Und er nimmt alle Schuld auf sich. Darum ist er gestorben am Kreuz. Und er ist total barmherzig, dass der auferstandene Jesus lebt und uns den Heiligen Geist gibt, der uns befeiget, in dieser Gerechtigkeit zu laufen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Das ist der rote Teppich. Er ist wirklich beides. Aber wichtig scheint mir, dass wir auch beides sehen. Für mich eines der eindrücklichsten Beispiele, da Gott heilig ist, war da gewesen, der Wilhelm Busch im Zweiten Weltkrieg, wo dann Europa mitten im Krieg war und Christen wirklich angefindet worden sind, ist da die Arbeiterrevolution auch drin gewesen. Und dort hat sie, wird mir erzählt von dem Wilhelm Busch, der Pfarrer war, dann er auf dem Marktplatz ist, oder Dorfplatz ist, wo gerade so eine Versammlung war, wo einer auf einer Kiste gestanden ist und gewettert hat gegen Gott. Und er hat gesagt, der Gott, der so viele hungrige Kinder zulässt, der so viel Krieg zulässt, der gibt's gar nicht. Der Gott ist tot. Und wenn er da so wettert und futtert gegen Gott, zieht er den Pfarrer Wilhelm Busch und sagt, du Pfaff, komm du gerade mal dafür, komm du daher. Und genau dir, wenn wir jetzt genau sagen, dass es eben gar keinen Gott gibt, Und dann hat er das wieder alles losgelassen. Warum lässt denn Gott dazu? Warum macht Gott selber? Warum tut er nicht verhindern? Und so weiter. Und dann steht so geschrieben, dass der Wilhelm Busch auch eine Kiste genommen hat, nebenher gestanden ist und zum anderen hergerufen hat, jawohl, der Gott ist tot, der lebt nicht. Und hat genau gleich gefuttert und gefuttert. Und dann ist der ganze Platz, all mehr Leute kamen und so, der ganze Platz war still. Wie kann ein Pfarrer sagen, Gott ist tot, Gott lebt nicht? Und dann sagt er, weil alles still war, ist, der Gott, wo du kannst anklagen, wo du kannst sagen, was Gerechtigkeit und was nicht, wo du als der, wo genau wie ich einen Haufen Fehler macht, ein Sünder ist, dass du Gott sagst, was richtig und was falsch ist, den Gott gibt's nicht. Den Gott müssen wir beerdigen. Den Gott, an den Gott können wir gar nicht glauben, der Gott lebt nicht. Der Gott lebt, wo der Herr ist über dem Universum, wo der Herr ist von dieser Welt, wo der Herr ist von unserem Leben. Wir können den Gott nicht anklagen. Und niemand kann Gott anklagen, weil wir alle sind irgendwo schuldig geworden. Wir verdienen es letztlich nicht, in seiner Nähe zu sein. Gott ist Gott. Und ich bin es nicht. Aber, oder und, müssen wir eigentlich sagen, sein Kern ist absolute Liebe. Genau gleich wie da, dass er über uns steht. Und seine Heiligkeit heisst eigentlich, heilig heisst eigentlich ausgesondert sein. Er ist von der Fehlerhaftigkeit, vom Fehler her, vom Falschdenken, von nicht gerecht sein, von nicht rein sein und so weiter, ist er weit ab von uns, weil er ist absolut rein, absolut herrlich, absolut sinnlos. Der ist weit weg. Aber sein Kern ist total voller Liebe. Und durchs Kreuz, durch den Tod von Jesus Christus, durch seine Auferstehung und durch seine Gegenwart vom Heiligen Geist, bringt er uns jetzt die Liebe bis an unser Herz her. Und die Bibel ist von Anfang bis zum Schluss von dem voll, dass Gott gütig ist und uns sucht und sucht und sucht und sucht. Er sucht auch die, die total falsch laufen und die erst recht. Und genau das sagt er uns im Gleichnis. Er sagt eigentlich den Juden, die fromm sind, wir haben dann ein bisschen mehr verdient. Sogar die Jünger haben mir gesagt, gell, wir haben dann im Himmel oben mal eine bessere Stellung. Wir sind mal rechts von dir oder links von dir, oder? Wir sind dann mal besser. Und Jesus sagt, nein, alle kommen gleich viel über. Weil ich ein Gott bin, der alle liebt. Ich habe alle auserwählt. Oder wenn wir jetzt die Liebe noch definieren müssen, wobei ich muss zeitlichen Gründen natürlich jetzt schnell machen, aber ich will es gleich noch schnell definieren. Wenn man sie definieren will, dann müssen wir sagen, Gott hat jeden Mensch auserwählt. Jeder. Dass er mit ihm zusammen sein kann. Dass er ihm überschütten kann mit himmlischen Segen. Der Tageslohn. Was beinhaltet das? Eigentlich heisst in dieser Geschichte, es geht ja eigentlich darum, dass Jesus sagt, alle die bei mir arbeiten, sind bei mir. Und wenn wir jetzt weiterführen mit allem anderen, was Jesus gesagt hat, müssen wir sagen, Jesus überschüttet jeden, nicht Arbeiter. Weil die haben ja eigentlich ohne Lohnabmachung geschafft, oder? Alle, die in meinem Weberg sind und mir dienen, die überschütte ich mit meiner Gegenwart, mit meiner Fürsorge, mit Reichtum, mit Gaben, mit meiner Gegenwart vom Heiligen Geist. Alle, die am 5 gekommen sind, wie die am Morgen früh, alle werden überschüttet im gleichen Mass mit meiner Gegenwart. Da gibt's nicht eine Abstufung. Alle. Und Jesus will alle. Und manchmal habe ich die doch, er geht noch nach dem Feierabend Arbeiter suchen. Hast zwar nicht geschafft, aber kommst den Tageslohn über. Da ist sein Herz. Er hat dich und mich ausgewählt. Und wenn, da kommt mir natürlich immer dein Sinn, wenn wir Fußballmannschaften gewählt haben in den Schulzeiten, dann habe ich immer das Glück gehabt, ich bin so der Dritte gewesen. Nicht gerade der Erste, aber ich bin als Zweiter, Dritter gewählt worden. Tut's mal noch. Heute nicht mehr. So. Genau. Also, auf jeden Fall, aber wenn ich heute denke, wie brutal das war, wenn du nicht gewählt worden bist. Und dann bei uns noch, also, das darfst du ja gar nicht mehr machen, oder? Er hat gesagt, wir sind zwar weniger, aber die da kannst du noch haben, zum anderen, oder? Gehört das eigentlich zu weit, aber. Mega brutal! Und genau so ist Gott nicht. Du bist der Erste, der gewählt worden bist. Und das gilt für alle. Genau. Und Gott ist immer für dich da. Auch da dazu, muss ich gleich noch sagen. Mein Vater ist nicht mehr so gut zu Weg, im Altersheim, aber immer noch unser liebender Vater. Ich habe eben Fußball gespielt. Mein Vater, mein lieblicher Vater, ist ein Beispiel von einem Vater, der immer für mich war, immer hinter mir gestanden ist. Und das ist für mich ein Bild von Gott eigentlich. Am Fuss, er ist der einzige Vater gewesen, über Jahre, wo an jedem Fuss, auswärtigen Fußballmatch uns gefahren hat und die anderen Kinder. Der Trainer hat immer gewusst, der Vater Rosenberger, der fährt sowieso. Also wir haben sicher mal 5, 6, 7 Kinder versorgt in einem Auto. Immer. Und ich bin stolz drauf. Aber was noch cooler war, ist, am Fußballrand, wenn irgendein Foul war, sogar ich konnte jemanden faulen, aber der andere war die Schuld. Immer. Immer. Und beim Schiedsrichter sowieso. Sind alle ein bisschen, darf man nicht sagen, double, sind alle nicht so gut gewesen, die gegen mich gepfiffen haben. Immer. Immer. Keine, ohne Ausnahme, kann man wirklich sagen. Und genauso ist der Vater im Himmel. Er steht am Wegrand, führt dich an und sagt, hey, ich bin mit dir. Jetzt muss ich zum Zweiten gehen. Also, Jesus will ihnen ein richtiges Gottesbild geben. Er ist gütig zu 100%. Und seine Gerechtigkeit ist kein Problem, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Das Zweite, was er uns sagt, ich mache jetzt ein bisschen kürzer, das Reich Gottes ist eine total andere Kultur. Eigentlich hätte Jesus am Schluss noch müssen sagen, merke da, dass man das Reich Gottes gar nicht vergleichen kann mit einem Weinberg und Arbeiter, die arbeiten für den Lohn und fürs Leben und so. Man kann gar nicht vergleichen. Es ist eine andere Kultur. Gott bringt eine total andere Kultur. Ja, die 3 Bilder, aber noch schnell zeigen. Ich habe 3 Bilder mitgebracht. Das Reich Gottes ist weder eine Geschäftsbeziehung, noch ist es ein Hotel, noch ist es nur eine bloße Veranstaltung. Und übrigens gilt das auch für uns als Kirche. Wir haben nie eine Geschäftsbeziehung mit Jesus. Das heisst, wenn ich zum Beispiel Geld gebe, dann habe ich nachher dann ganz viel Segen, bestimmte Segen oder Wunsch zur Verfügung oder was auch immer. Es ist keine Geschäftsbeziehung, die wir haben mit Jesus. Es ist auch nicht ein Hotel, wo wir einfach liegen und nichts tun. Und es passiert einfach alles automatisch irgendwie. Und es ist aber erst recht auch keine bloße Veranstaltung, wo man es einfach ein bisschen schön hat. Sondern das Reich Gottes, die andere Kultur, die DNA von Gott, die ist da, dass der Himmel mit der Erde zusammenkommt. Dass Gottes Gegenwart mit uns Menschen zusammen ist. Das ist eigentlich Reich Gottes. Das ist Kirche. Und das ist die neue Kultur. Das heisst, in dieser Kultur ist jeder willkommen. Darum kommt auch der Allerletzte noch. Und wie gesagt, auch der, der eine Stunde später kommt, ohne zu arbeiten. Es springt das Bild. Aber sind herzlich willkommen, weil der Vater das will und sich danach sehnt. Alle einlädt zu seinem Fest. Und darum, wenn wir als Kirche auch die Willkommenskultur leben, das ist unser grosses Anliegen. Und vor allem, was auch noch dazu kommt in unserem Gleichnis, Gott wird uns überschütten mit dem, dass wir nicht nur genug zum Leben haben, sondern dass wir alles haben, was wir brauchen, um als Kind Gottes zu leben. Und aus dem heraus kommen wir noch zum dritten und letzten. Ich glaube, dass Jesus die Jünger mit dem Gleichnis auch hätte wollen sagen, das ist eigentlich das, was ihr künftig lebt. Alle sind dabei. So. Die Letzten werden die Ersten sein. Und er hat es für mich ein bisschen so überschrieben, als Titel, als Vorglaube, habe ich es formuliert, stimmt das? Welcher Duft verbreitet mir? Kannst du noch eins weiterklicken? Genau. Welcher Duft verbreitet mir? Ja, überlegt, soll ich das als Frage schreiben oder nicht? Weil ich will nicht, dass wir das als Mahnung wieder überkommen. Weil dann sind wir schon wieder Arbeiter, die für den Lohn arbeiten. Versteht ihr das? Sondern es geht eigentlich darum, dass es automatisch ist. Wie wir erkannt haben, was für Gott für eine Liebe für uns hat, dann er für uns gestorben ist und alles gibt, dass Gott gütig durch und durch ist mit mir, obwohl ich so viel Mist baue und auch jetzt nicht vollkommen lebe. Und dass Gott sogar in mir hinein lebt, in uns als Kirche lebt, dann ist eigentlich automatisch, dass mir der richtige Duft verbreitet. Der Kuno ist ein Berner Prediger. Ich liebe ihn, ich kenne ihn, mega cool. Er hat mir gesagt, Er hatte den Auftrag gehabt, über den Duft zu reden. Was für einen Duft verbreitet mir? Und Gott hat ihm dann aufs Herz gelegt, nein, du musst über Mundgeruch reden. Ich finde das so cool. Das habe ich noch müssen erwähnen. Und dann, ich zitiere ihn jetzt. Ich denke, wir haben den Auftrag, ein Wohlgeruch zu sein. Aber ich glaube, dass es uns das oft schwerfällt, weil wir auf den Dingen herumkauen, mit denen wir nicht abgeschlossen haben. Verletzungen, die zwischen den Zähnen hängen geblieben sind und einen Fäulnisgeruch verbreiten. Ich finde das mega cool. Welcher Duft verbreitet mir? Und er sagte nachher, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, um den Mundgeruch zu vermeiden. Das eine ist, dass man es reinigt, immer wieder. Das eigentlich ableitet. Und manchmal ist ja so, ich glaube, wahrscheinlich sogar meistens so, dass man selber den Mundgeruch nicht merkt. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, aber ich habe ja zehn geputzt, aber gleich. Man merkt es selber nicht, aber der andere merkt es, oder? Und manchmal muss einem der andere sagen, hey, da ist irgendwas noch nicht so. Da kann man nicht sagen, du musst Maul putzen. Oder ein Deo unter der Arm, oder, ist egal. Also, reinigen ist ein, und das andere ist die richtige Ernährung. Die richtige Ernährung, das heisst, und das ist auch wieder unserem Gleichnis. Alle Arbeiter, die im Weinberg inne sind zusammen beim himmlischen Vater und leben, ich sage jetzt damit meinen Worten, ihre Berufung. Aus der Kraft und aus der Begabung, die Gott ihnen schenkt. Und die sind mit dem Vater zusammen, oder? Und die richtige Ernährung ist dann, wenn wir mit dem Vater zusammen sind. Wenn er unser Leben berührt. Und wenn seine Güte uns berührt, dann verändert es uns. Da gibt es einen Zachäus, der vom Baum gestiegen ist und Jesus hat gesagt, ich muss zu dir heimkommen. Und es steht dort nicht geschrieben, was er Jesus gesagt hat. Die sind zusammen gewesen, die haben zusammen gegessen und nachher macht der Zachäus einen ganzen Haufen Zeug in Ordnung. Verteilt die Hälfte von dem, was er beschissen hat von seinem Geld und so weiter. Und genau das Gleiche gibt es ganz viele verschiedene biblische Beispiel, Güte Gottes verändert uns und dass wir aus dem raus dann auch automatisch einen guten Duft verbreitet. Und darum noch die letzte Geschichte, die ich liebe, vom Bodelschwing in Bielefeld, von dieser Anwaltstadt. Dort hat ein Pfarrer, ist tatsächlich wahr so, es sind ja immer Pfarrer, die ein bisschen drankommen, ein Pfarrer wollte die Anstalt besuchen. Dort sind Kinder mit verschiedensten Behinderungen drin und er ist als Pfarrer dann jemand dort auf Besuch helfen und so. Und eines Tages ist er ans Tor gekommen und dann kommt er das Tor aufmachen und dann kommt ein riesiger Hund, wolfsähnlich, mit einem riesen bösen Biss und springt da an das Gitter rein so und der Pfarrer sofort die Türe zuheben, draussen bleiben und so, fast ein Herzschlag. Und dann kommt ein von der Buben von der Anstalt kommt zu dem Schloss her und der Pfarrer ruft, pass auf, das ist ein ganz wilder, böser Hund, bleib im Haus, geh wieder retour und so. Und der, wir haben ihn gesehen, der ist ein Bub mit einer Behinderung gewesen, Trisomie 21, er läuft einfach ganz gelassen auf das Schloss zu dem Hund hin und streichelt ihn und sagt zum Pfarrer, wenn man ihn liebt, dann beißt er nicht. Ich finde das mega cool. Und das ist da, was Jesus mit uns an unser Leben einlegen will. Und wir werden erleben, es gibt schon Leute, die uns beißen, auch wenn wir probieren, lieb zu sein. Aber in der Regel ist es so, dass wenn wir die Liebe in die Welt tragen, dann hebt das das Böse auf. Wenn wir die Liebe in die Welt tragen, hebt das Böse auf. Und vielleicht auch noch als Schluss zum Nachdenken. Es fängt mit einer Herzensentscheidung an. Dass wir uns entscheiden, wir wollen an der Güte Gottes festheben, auch wenn es mir jetzt gerade nicht so gut geht. Ich will jetzt nicht schlecht reden, obwohl ich berechtigten Grund hätte. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Aber wir stehen in der Lei mit dem. Ich muss ab und zu sagen, Jesus, hilf mir. Ich will das Gute in die Welt tragen. Und ich erlebe, er hilft. Es verhebt. Amen. Für alle die jetzt da sind, die gerade jetzt merken, ups, jawohl, ich habe etwas auf dem Herz, das ich mal ablegen, möchte ich beten für euch. und macht das innerlich bildlich, wenn ich bete. Legt es am Kreuz ab, was zwischen den Zehen hängt. Oder, und da zwischen den Zehen, das können ja auch Verletzungen sein. Das kann aber auch Sachen sein, wo wir merken, unsere Fehler, unseren Charakter, unsere Natur, da ist was nicht gut. Legt es ab. Und ihr werdet erleben, dass Jesus das wegnimmt. Auch heute Morgen wird Jesus ganz vielen Leuten das wegnehmen. Und das Zweite ist noch, wenn jemand merkt, es ist mit dem Bild vom Gleichnis. Es ist zu Abend am 5. Und niemand hat mich wollen. Ich bin noch nicht verbunden mit dir. Zu dir sagt Jesus, komm mit. Du bist herzlich eingeladen. Du kannst dabei sein. Wer will, Gott erleben und noch nie erlebt hat, kann das jetzt, heute festmachen. Ich werde auch für das beten. Wir beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Sachen siehst in unserem Leben, wo einfach Mundgeruch machen, weil sie Sachen sind, wo wir kauen, wo wir verletzt sind, wo wir schwer haben, wo wir nicht können ablegen bis jetzt, wo unser Leben plagen und auch ein Miteinander plagen. Und Herr Jesus, du hast jetzt die einigen Leute von uns etwas gezeigt, wo das ist. Und Jesus, du hast mir gezeigt, was bei mir ist. Und ich lege es jetzt ab bei deinem Kreuz. Ich gebe es dir. Du bist gestorben für das. Bitte. Nein. Ich danke dir, dass du mir hilfst, dass ich jetzt frei von dem leben kann. Und für alle die sagen, ich will mich neu mit Jesus verbinden. Ich habe mich noch nie wirklich verbunden. Die können jetzt mit mir mitbeten. Jesus, ich habe gemerkt jetzt auch da im Gottesdienst, jetzt in dieser Zeit, dass ich gar nicht verbunden bin mit dir, dass ich gar nicht in deinem Rettberg bin, dass ich gar nicht dich erlebe. Und ich bitte dich jetzt, komm du in mein Herz hier. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du für mich auferstanden bist. Und danke, dass du jetzt mir meine Schuld vergisst, meine Trennung von dir vergisst und dass du jetzt mein Herz erfüllst. Und der Heilige Geist erfüllt dich jetzt mit seiner Gegenwart. Und er ist gekommen, zum Bleiben bei dir. Amen.